Hallo liebe Freunde des Avatars und der Feuernation und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Silence of the Cinema, eurem Podcast über die aktuellsten Serien, die neuesten Blockbuster und spannende Filmthemen. Und eigentlich ist die Serie, über die wir heute reden, eigentlich gar nicht mehr so aktuell schon, aber gar nicht mehr so neu.
Das weil, ist richtig.
Ja, die ist tatsächlich mittlerweile schon fast 20 Jahre alt. Also nächstes Jahr.
Ist gleich alt wie wir. Also fast.
Ja, wir sind nicht alt. Die Serie ist alt. Wir nicht.
Wir sind. Ich fühle mich nur manchmal alt. Ja, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Wir reden heute über die wunderbare Serie Avatar, The Last Airbender. Ich bin der Patrick.
Ich bin der Leon.
Ich habe mir gedacht.
Nicht die Maris.
Maris, bist du im Stimmbruch?
Ich bin in Stimmbruch gekommen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, es wäre mal nett, wenn wir uns einfach vorstellen, weil ich weiß nicht. Ich glaube, mittlerweile gibt es tatsächlich Leute, die uns hören und uns nicht kennen. Und dann. Ist es. Wow. Aber ja, never mind. Avatar The Last Airbender. Und ich beginne gleich mal mit einem richtig interessanten Fakt. Fun Fact,
glaube ich, wollte Patrick sagen.
Ja. Nämlich, wusstest du, Leon, dass Avatar die best animierteste Serie auf IMDb ist? Mit 9,3 Punkten.
9,3 ist schwer stabil.
Ja, also Dune, letztes Mal haben wir über Dune 2 geredet und die hatten eine Bewertung von 9. Mhm. Also wir sehen circa, wo das Maß ist. Und ich meine, es ist Animationsserien, ist jetzt nicht unbedingt selber unbedingt ein eigenes Genre. Und wenn man Animes wegrechnet, hat man diesen Wert. Also,
ja, ich denke, Animes wird es ein paar geben, die halt in der Genrewertung wesentlich höher, oder was heißt wesentlich, viel geht ja nicht mehr nach oben, aber die halt doch nochmal irgendwie eine 9,5 oder so haben.
Nein, das ist der Punkt, also der bestbewertete Anime ist Attack on Titan mit einer Bewertung von 9,9. Also,
gibt's was mit 10?
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das hält sich nicht lang, weil es muss halt eine Bewertung geben.
Da die kommt der eine Troll, ich gebe jetzt nur einen Stern.
Ja, ungefähr, aber ja, auf jeden Fall, Attack on Titan halt vor allem für die Leute, die den Anime kennen, aus der dritten Staffel, das große Finale, also Erwins epische Rede, hat 9,9 Punkte bekommen. Aber egal, darum geht es heute nicht. Es geht um die Zeichentrickserie Avatar, die immer wieder als Zeichentrickserie betitelt wurde, damit ja keine Leute glauben, dass es ein Anime ist. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen Haarspalterei, weil...
Ja, aber sie ist ja auch Zeichentrick, oder?
Eh.
Ich weiß, wir haben auf der Matura-Woche Wer bin ich gespielt.
Mhm.
Und aufgrund der Person, von der ich das bekommen habe, war relativ klar, dass ich entweder aus Star Wars oder aus Avatar bin. Und ich habe halt gefragt, ob ich gezeichnet bin.
Mhm.
Und es kam ein Nein.
Ja.
Damit muss ich halt animiert sein. Und ich war halt nicht, ich war Azula, glaube ich, oder die Schwester von Azula. Also ich meine, Avatar ist gezeichnet, ne?
Ja, ja, also wie gesagt, es ist ja in dem Anime-Stil aus Japan,
ja.
Aber basiert ja auch sehr viel auf die ostasiatische Kultur, die Welt. Aber es zählt nicht als Anime, weil um ein Anime zu sein, muss man aus Japan stammen.
Voll.
Aber
ist ein bisschen wie bei Champagner und Sekt.
Ja, könnte man sagen. Aber ich finde allgemein, das ist, finde ich, so ein sehr interessantes Thema, nämlich ich finde Animationsfilme oder Serien sind kein Genre. Also das ist ein Stilmittel und nicht unbedingt ein Genre. Also ich würde nicht hingehen und sagen, weil du kannst jetzt auch nicht sagen, ja okay, Avatar ist das gleiche wie irgendeine andere Zeichentrickserie, nur weil sie Zeichentrick sind.
Weißt du, was ich meine? Ja, es ist ich finde, es ist ein bisschen mehr als ein Stilmittel, weil halt Animationsfilme oder Serien schon meistens, ich sag mal, einen ähnlichen Grundcharakter haben.
Okay, ja.
Gerade jetzt, wenn es Richtung Disney geht oder so, das ist ein
ja.
Ist halt Familienfilm. Zeichentrick ist halt oft Familienfilm als Genre. Oder als Familienserie, was auch immer.
Stimmt, ich meine, wir können jetzt auch darüber reden, ob Thriller ein eigenes Genre ist, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Kommt dann mal eine Genre-Folge.
Wir hatten ja schon mal sowas. Tatsächlich mit der Maris über Thriller und Krimis. Aber ja, auf jeden Fall. Gehen wir zur Sache. Avatar, 9,3 Bewertungen auf IMDb. Was glaubst du, ist eigentlich die bestbewertetste Folge in der Serie?
Die bestbewertetste Folge?
Also, wie gesagt, ich richte mich da immer nach IMDb. Mhm. Ich finde, das ist ein recht guter Wert.
Ist ein guter Vergleichswert, ja.
Mhm.
Die bestbewertetste Folge in Avatar.
Ja, oder einer der so circa, muss nicht unbedingt eine Folge nennen, eine Story-Arc oder ein Bereich in einer gewissen Staffel.
Vielleicht so Sukos Wendepunkt, wo er sich selber hinterfragt?
Ist gut dabei, aber es ist tatsächlich das Finale. Also das Wirklich? Serienfinale, ja. Und das ist auch, finde ich, so...
Könnte sich Game of Thrones mal eine Scheibe abschneiden.
Ich wollte gerade sagen, nämlich, weil wie viele Serien kennst du, die gut waren, aber wo das Ende... Clone Wars. Ja, ist mir halt auch eingefallen, aber die halt die Frage war. Eine Serie, die gut war, aber wo das Finale das halt nochmal alles getoppt hat. Und ich finde, das ist tatsächlich nicht unbedingt so häufig der Fall. Also ich kenne einige gute Serien, die aber am Ende dann wirklich abschwächen. Ja. Game of Thrones ist, finde ich, Paradebeispiel Nummer 1. How I Met Your Mother ist mir da noch eingefallen, weil wenn du da die Bewertungen anschaust, die schlechtesten Folgen, also schlecht bewertetsten Folgen, sind aus der letzten Staffel, gerade die letzte Folge ist am schlecht bewertetsten tatsächlich. Friends fand ich war ähnliches Beispiel, da wurde es auch dann irgendwann, ging es dann auch irgendwann bergab. Bei Dr. House fand ich war die letzte Staffel auch recht schwach schon. Und ja, alle regen sich über das Finale von Lost auf. Habe ich zwar nie gesehen, aber ich habe.
Es ist von J.J. Abrams, wenn man jetzt einfach aufgrund von seiner anderen Arbeit eine Theorie aufstellen möchte, könnte man ja sagen, vielleicht hat er einfach mal wieder so viele Handlungsstränge aufgemacht, dass er sie nicht alle zumachen hat können. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das zumindest, wenn man sich seine Arbeit an Star Wars anschaut.
Also das, was ich gehört habe, eben genau nicht umgekehrt. Also es ist kein Weltende, sondern also die Geschichte wird nicht zu Ende erzählt, sondern die Charaktere bekommen ein Ende erzählt. Okay. Aber wurscht. Lost, wie gesagt, kann ich nicht viel darüber sagen, ist mir jetzt nur eingefallen. Könnt ihr selber darüber nachdenken, ob euch noch weitere Serien einfallen, wo ihr sagt, okay, die hat einen runden Abschluss und das finde ich so ein Punkt.
Bei Serien hast du halt oft das Problem, ich meine, das trifft jetzt nicht auf Avatar zu, aber dass man halt eine Serie einfach weiterlaufen lässt, die klassischen Serien, wie How I Met Your Mother, Two and a Half Men, dann die Krimi-Dinger, ja. NCIS, Criminal Minds, wie auch immer sie alle heißen mögen, die enden ja meistens nicht per se, weil die Story fertig erzählt ist. Die rennen bis, ich glaube, NCIS wird noch produziert, die müssten mittlerweile bei Staffel 20 oder so einem Quatsch sein. Die hören halt irgendwann auf, weil entweder der Hauptdarsteller einfach zu alt wird, das wird bei NCIS irgendwann mal passieren, wenn es nicht schon passiert ist.
Da überlegt man sich was anderes. Er wird dann so Mentorfigur und dann...
Irgendwie sowas. Aber ich sag, die enden ja dann meistens eher, weil okay, schaut keiner mehr, wird eingestellt, wir machen jetzt noch eine letzte Season, so auf, vielleicht können wir noch ein paar Leute animieren, die zu kaufen und dann lassen wir es halt gut sein. Mhm. Nur halt genau der Effort steckt dann halt in der Serie drinnen.
Ja, stimmt, ja.
Das wirklich sehr, also die wenigsten so Massenserien, die viele kennen, ich meine mittlerweile mehr, mittlerweile sind die meisten Serien ja fast abgeschlossene Storys irgendwo in sich.
Würde ich nicht unterschreiben. Nicht? Ich meine, wir reden ja dann, Montag kommt dann ja eine Folge, also für uns dann demnächst direkt im Anschluss, aber für euch am Montag kommt dann eine Folge eben über Avatar The Last Airbender, Netflix Edition. und
auf Netflix bestellt.
Ja. Und Netflix ist halt eben so der Stichpunkt, weil ich finde, gerade da passiert es so oft, dass eine Serie angefangen wird, aber nie beendet wird oder einfach nie fortgesetzt wird.
Hat eigentlich Sex Education noch eine Staffel bekommen?
Die hat jetzt das Finale bekommen, ich glaube die vierte.
Da muss ich mal reinschauen.
Ja, gab es auch gespaltene Meinungen dazu, weil das typisches Problem, Showrunner bzw. die Autorinnen der Serie wollten weitermachen, aber die Netflix, also das Studio hat gesagt,
lass mal. Mein Bruder muss Avatar produzieren, das Budget habe ich jetzt nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich.
Aber dazu kommen wir dann für euch am Montag.
Ja, genau, ja. Aber ja, wie gesagt, und das finde ich halt so schön an der Serie im Avatar, um wieder zurück zum Thema zu kommen, dass sie halt wirklich einen wunderbaren, schönen Bogen hat. Also gerade die Staffeln selber haben ja wirklich, also man merkt bei den Bewertungen, dass eigentlich immer die letzten Folgen, also die Staffelfinale, am bestbewertetsten sind. Also es gibt dann schon ein paar Ausreißer, also die zum Beispiel die Folge mit dem Blauen Geist in der ersten Staffel oder der Sturm, wo man die Background-Story von Zuko und von Aang mal erzählt bekommt. Die waren dann wieder ziemlich gut dabei, obwohl die halt so Mid-Season waren. Aber ansonsten ist meistens das Staffelfinale halt so der Brüller gewesen. Weißt du, welche Folge, wir haben eigentlich eh schon vorhin drüber geredet. Aber
wir haben es uns gegenseitig gespoilert.
Ja, aber wir schauspielen jetzt einfach. Weißt du, welche Folge die schlecht bewertetste ist?
Nein, absolut keine Ahnung. Es ist alles so grandios, ich kann es mir nicht vorstellen.
Es ist die Canyon-Folge.
Also was? Die? Canyon, oh mein Brawler. Gott.
Und ja, auf jeden Fall. Das ist die Folge, wo sie durch den Canyon latschen müssen, in der ersten Staffel war es. Und ich finde, die Folge ist ein bisschen gar gehatet.
Ich habe sie jetzt gerade vorher auch als meine Least Favorite bezeichnet. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe mich bei der Frage nach, welche mir am besten und welche mir am schlechtesten gefällt, sehr schwer getan. Mhm. Mir würde nämlich fast keine einzelne Folgen-Arc einfallen.
Okay.
Weil es halt dann doch eine durchgehende Handlung ist und die ganzen Zwischendinger merke ich mir irgendwie gar nicht so. Ich finde aber, um bei der Canyon-Folge zu bleiben, ich finde die auch nicht so schlecht.
Ja,
ich meine, sie ist halt ein bisschen sehr so Kindergarten hin und her zwischen den zwei und Ding, aber selbst, ich finde es ja spannend, ich meine, wir werden sicher noch darauf zu sprechen kommen, wie wir die Serie allgemein finden, aber selbst in dieser Folge, die irgendwie keiner wirklich geil findet und die auch sonst ja sehr losgelöst von irgendeiner Überhandlung steht, hast du relativ viel Character Development, aber du hast Character Development für Aang und zwar gar nicht so schlecht, weil ja doch er irgendwie lernen muss in dieser unparteiischen Vermittlerposition da, obwohl auf der einen Seite, ich glaube es ist Sokka, ist ja mit der einen Truppe da unterwegs und Katara mit der anderen.
Wenn ich richtig cool bin, ich mache nämlich gerade eine Rewatch-Reihe zum 100. Mal, das ist so, passiert immer jährlich bei mir. Und Jin, glaube ich, hießen die Figuren. Und
ja, die
Clans
kommen,
heißen halt irgendwie ähnlich. Aber ich weiß nicht mehr, welche. Die Sauberen und die Dreckigen.
Genau, es gibt die Sauberen und die Dreckigen, ja. Nein, Katara ist ja, glaube ich, mit den schönen Braven, nennen wir es jetzt mal, unterwegs.
Ja, mit den Vernünftigen.
Genau. Und Sokka ist ja, glaube ich, mehr mit der Jungsgarderobe da, mit der Burschengarderobe im Sportunterricht unterwegs.
Hä? Nein, die Anführung ist eine Frau.
Nein, ich meinte jetzt vom Benehmen her.
Ach so, ja, fix, ja.
Das meinte ich jetzt eher.
Stimmt, aber wie gesagt, selbst da sieht man, wie schön eigentlich die Folgen geschrieben sind. Dass zuerst die Folge beginnt mit einem Streit zwischen Sokka und Katara, also die beiden Geschwister, eben darüber, ob sie die Plane vom Zelt übers Zelt geben oder es warme Decke verwenden, weil Sokka sagt, ja, es ist Regen, es ist Trockenzeit, es wird nicht Regen, und dann können wir die Plane als warme Decke verwenden, dann haben wir es gemütlicher. Und Katara sagt, nein, verzichten wir auf die Decke, wir brauchen die als Plane, sicher ist sicher. Dann kann ich vorsichtig genug sein. Und
voll, es wird halt gut gezeigt, wie die Charaktere sind.
Ja, erstens das und zweitens, diese Ideologien kommen ja dann genau so wieder, genau dasselbe, es kommt sogar dasselbe Beispiel wieder, dann mit diesen beiden Clans. Und dadurch merkst du halt wirklich diesen Bogen, der sich halt schließt. Mhm. Und wie gesagt, also man merkt, jedes Detail, was irgendeiner Folge vorkommt, hat einen gewissen Sinn.
Voll. Und wenn es eben nur ist, dass halt, ich finde immer so, dass Aang am Ende die Geschichte mit den zwei, also mit den Babys da im Fußballkasten, die hat er ja obviously erfunden. Aber
ja.
Ist halt, ich meine, es ist eine sehr simple Lösung vielleicht, wo man jetzt sagen könnte, ja, okay, jetzt mussten wir die Folgen-Arc irgendwie aufklären und Ding.
Ja.
Aber es ist ja genau das, was seine Aufgabe in Wirklichkeit ist, als Avatar zu vermitteln und halt vielleicht auch mal ein bisschen zu tricksen. Hauptsache, es sind alle glücklich am Ende und es passt irgendwie alles. Wir haben, was mir noch gerade eingefallen ist, glaubst du, es gibt Menschen, die Avatar nicht gesehen haben?
Kann gut sein. Ich glaube, für die wird diese Folge verwirrend sein. Nur ich, ehrlich gesagt, ich habe schon mal die Welt von Avatar in einer Folge erklärt. Nämlich in der Folge, wo wir zu dritt waren, erstmals mit Sebi und Marius und mir, wo wir über die Filme und Serien unserer Jugend geredet haben, also die unsere Jugend geprägt haben und die uns halt persönlich sehr viel bedeuten. Und da habe ich einen ganzen Recap von dieser Welt gemacht.
Hört mal in die Folge rein, wenn ihr Avatar noch nicht gesehen habt.
Ja, da mache ich das recht spoilerfrei und einen ziemlich schönen Dialog, den ich ein bisschen einstudiert habe, sage ich mal, oder den ich ein bisschen geprobt habe und auf den ich sehr stolz bin. Aber ich glaube, die Folge werden sich sowieso eher die Leute anhören, die Avatar kennen. Also die zumindest Interesse haben an dieser Welt, also die sie schon ein bisschen kennen, rate ich auch, weil wenn wir jetzt anfangen, die ganze Lore von Avatar zu erklären,
dann sitzen wir tatsächlich bis Montag da wahrscheinlich.
Ja, ja. Und ich glaube, unsere Folgen sind ja meistens eine Stunde lang, aber ich glaube, eine 2-Stunden-Folge wird euch jetzt nicht so dauern.
Man muss ja jetzt nicht den Rahmen sprengen.
Genau. Auf jeden Fall, das wollte ich dich fragen. Du weißt ja jetzt nicht wirklich, was deine Lieblingsfolge ist, gell?
Nö.
Weil bei mir war nicht unbedingt das Problem, dass ich keine Story-Arc gefunden habe, sondern eher, dass ich so viele einzelne, unterschiedliche Folgen halt toll fand. Das waren nicht mal Story-Arcs. Sehr viele davon waren, wie gesagt, eigentlich so Mid-Season-Episoden. Ja. Die kleine Geschichten waren, die komplett für sich allein standen, ne? Aber so viel ausgesagt haben. Also darüber habe ich schon in der einen Folge eben aus der besagten geredet, nämlich Zuko Alone zum Beispiel.
Mhm.
Also,
ist das die, wo er in diesem Feld unterwegs ist?
Also,
wo er mit der Junge mit dem Dolch ist, oder?
Genau, ja.
Hier wird es übrigens zu Spoilern kommen.
Ja, genau. Ja.
Diese Folge kann Spoiler enthalten.
Da schreibe ich einen Titel rein, also in die Beschreibung. Ja, auf jeden Fall. auf Deutsch heißt die Folge Zukus Erinnerungen und ich finde, die klingt sogar fast schöner. Allgemein finde ich Titel auf Deutsch fast tatsächlich sogar besser. Und da geht es halt quasi erstmals darum, dass du diesen Antagonisten die Figur, die du immer als Antagonisten gesehen hast, plötzlich einmal aus einem ganz anderen Licht siehst. Und auf einmal siehst du ihn als Protagonist. Ihm gehört die ganze Folge. Das ist die einzige Folge, in dem Team Avatar, also die Protagonistengruppe, nicht vorkommen. Und es wirklich nur um ihn geht. Und da siehst du halt Einblicke von seinem Leben. Und da kommt eine Szene vor. Und da, finde ich, sieht man, dass diese Serie genial ist, was nonverbale Storytelling betreibt. Ja, es ist wieder spät, wir sind wieder müde. wir sollten aufhören, so spät zu aufzunehmen.
Ja, sagst du Arbeit.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es eine Einstellung, die grandios ist. Nämlich, du hast ja von dem Jungen mit dem Dolch geredet. Mhm. Also Zuko kommt halt in ein kleines Dorf mit, weiß nicht, maximal 100 Einwohnern, mitten in der Wüste quasi, mhm, und übernachtet dort bei Bauern. Und da ist eben dieser eine Junge, weiß nicht mal, wie er hieß, wurscht, und der klaut Zuko-Schwerter in der Nacht, um damit zu spielen, weil Kind findet
Schwerter cool. Was Kinder cool. Halt so machen,
ja,
ne?
Genau. Und Zuko erklärt ihm, wie diese Schwerter funktionieren dann eben und bringt ihm das mit ein paar Sätzen bei. Und er sagt, das sind Doppelschwerter, also das sind jetzt so zwei Skimitare, die er schwingt. Sagt, das sind Doppelschwerter, das sind zwei Hälften einer einzigen Waffe und du darfst sie niemals einzeln einsetzen. Und wie er das sagt, hält er die quasi, also zeigt uns die Einstellung, seinen Kopf von nahe und wie er die beiden Schwerter zusammenhält vor seinem Gesicht und wir haben so ein richtig schönes symmetrisches Bild. Wenn ich die Folge auf YouTube hochlade, blende ich das vielleicht ein, damit ihr das seht. Und auf der einen Seite siehst du halt sein vernarbtes Gesicht und auf der anderen Seite eben sein schönes. Und
diese, so Two-Face-mäßig halt, ne?
Genau, und diese Einstellung und das, was er beschreibt seinen Charakter komplett. Ja. Das ist die Folge, die ihn komplett erleuchtet und allein mit diesem Satz. Und das ist so genial, weil er stammt ja von zwei, logischerweise von zwei Großvätern ab, die halt zwei, wie soll ich sagen, Mentalitäten verkörpern. Der eine ist vorher laut Zosin, der Großvater von seinem Vater, von dem hat er die böse Seite. Das wird halt dargestellt mit dem Narbengesicht, ja. Also ja, seine böse Hälfte eben. Die andere ist Avatar Roku, also mütterlicherseits eben. Und in gewisser Weise ist er dadurch mit Aang verwandt sogar. Ja. Also und das wird immer wieder mit ihm thematisiert, gerade in der zweiten Staffel, dass er, dass in ihm drinnen immer ein ewiger Kampf ist zwischen Gut und Böse und er es lernen muss, da das Gleichgewicht zu finden und zu akzeptieren, dass er auch eine böse Seite hat, dass er akzeptiert, dass er auch eine gute Seite hat, dass er ein zwiegespaltener Mensch ist.
Ich finde auch tatsächlich am stärksten, das habe ich vorher auch schon gesagt, die Folgen, in denen Zuko ein bisschen mehr zu so einem Anti-Helden aufgebaut wird oder sich dann halt immer näher an unsere Protagonisten heranentwickelt. Ich habe mir jetzt gerade noch überlegt, ich glaube, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist deine Lieblingsfolge, dann gibt es mir 5 Sekunden zum Antworten, würde ich tatsächlich sagen, die, wo Katara und Zuko gemeinsam unterwegs sind, um den einen Feuerbändiger da zu suchen, der Kataras Mom gekillt hat.
Ja, wollten. Das ist.
Ich weiß nicht, warum konkret, aber das wäre jetzt das Erste, was mir eingefallen ist.
Ich kann dir sagen, warum, also ich kann dir sagen, warum es für mich ist. Und das ist eigentlich schon sogar fast ein Übergang zu, also wenn ich darüber jetzt rede, mache ich sehr viele Sachen auf, die dann in der nächsten Folge sehr wichtig werden. Okay. Aber wenn es dann soweit ist, also wenn ihr die Folge am Montag hört, werde ich nochmal darauf hinweisen.
Machen wir es wie J.J. Abrams im Lost. Wir machen jetzt einfach Storystränge auf.
Nein, ich erkläre es mal. Ich werde dann nur in der nächsten Folge nochmal darauf hinweisen. Falls Leute das wirklich chronologisch schauen, hören hier vor allem. Auf jeden Fall. Ich habe die Serie damals als Kind geschaut. Die kam 2005 raus. Weiß nicht mehr, wie alt ich war. Also ich nehme an, ich habe die dann 2008 gesehen, weil Nachzügler, die kam ja auch erst im deutschsprachigen Raum erst später raus, auf Nickelodeon. Und ich nehme an, ich werde so 8 bis 10 Jahre alt gewesen sein, wie ich das gesehen habe. Und die Folge, die du jetzt eben beschrieben hast, die hat mich als Kind dermaßen beschäftigt. Ich war ich habe die gesehen und das hat irgendwas mit mir gemacht. Ich bin da gesessen und habe mir gedacht, ich bin jetzt, ich weiß nicht, ob ich so zufrieden mit dem mit diesem Ende jetzt bin, gell? Ich
weiß nicht, will halt, dass sie ihn einfach absolut
eliminiert. Einem Kind, das in einer nur gut-bösen Welt aufwächst, also das nur Märchen kennt quasi und nur eben, wie gesagt, gut und böse kennt. Für solche Kinder ist das komplett Neues. Und das war gerade eben bei mir so der extremste Fall. Ich bin da gesessen und das war einer der Folgen. Gerade die dritte Staffel hat sehr viele solche Momente, wo ich mich erinnern kann, okay, ich weiß nicht, ob ich das kapiert habe. Ich meine, ich habe in dem Alter South Park geschaut und da kam mal Sachen vor, die ich nicht geschnallt habe. Aber
ja gut, gerade South Park ist eigentlich eine sehr gesellschaftskritische und satirische Serie.
Und Avatar konnte locker, was das Level angeht, mithalten. Also mit Punkten, die sie dir, oder Thematiken, die sie dir erzählt haben, wo du als Kind da sitzt, denkst du bist. Also, oder halt, ich sag mal, das Gefühl hast, okay, du hast jetzt echt was Neues gelernt und du verstehst noch nicht ganz, was es ist.
Wollen wir das Fass mit der Kinderserie aufmachen?
Ja, gerne.
Nämlich, wenn wir schon dabei sind, jetzt haben wir ja vorher schon gesagt, Animationsfilm oder Seriengenre, ja oder nein, oft ist es halt so ein Familiending, ja, wo du sagst, okay, da kannst du Kinder mal ein bisschen in Ruhe davor setzen, das ist leichte Kost, das können die sich auch reinziehen.
Schiebst den Kindern in die Fresse, damit sie ruhig sind.
Genau. Und Avatar ist definitiv eine an Kinder adressierte Serie.
Ja.
Ich würde sie aber tatsächlich nicht als Kinderserie bezeichnen.
Ich schon, oder eher, wie ich lieber sage, es ist das, was eine Kinderserie sein sollte. Und wir markieren Kinderserien immer sehr negativ. Sprich, die sind dumm, die sind halt dafür für ein Publikum gemacht, die halt noch Sachen nicht verstehen. Das heißt, wenn das Erwachsene schauen, dann merken die, okay, das ist für Blöde erzählt, jetzt harsch gesagt.
So. Cosmo und Wanda.
Ja, ZB. Gut, das ist halt nur Comedy, aber.
Ja, aber das ist eine Kinderserie für mich sicher. So. Das ist so wirklich dieses, da hast du, komm, mach ruhig und schau jetzt.
Ja, oder SpongeBob auch. Aber wie gesagt, auch Kim Possible, die jetzt trotzdem auch ernstere.
Kim Possible fand ich aber immer geil.
Sicher, aber.
Also die Serie.
Ja,
Entschuldigung. Okay.
Nein, aber also ich finde schon, dass Avatar eine Kinderserie zu einem gewissen Grad ist, vor allem wegen dem Humor. Also ich finde die Serie ultra witzig, verstehe mich nicht falsch, gell? Aber ich glaube, sehr viele Erwachsene, die nicht mit dieser Serie aufgewachsen sind und jetzt erstmals mit dieser Serie in Kontakt kommen, sind halt von dieser Serie sehr abgeschreckt, weil sie merken, okay, der Humor ist dann doch sehr kindlich, gerade dieser Zeichenstil ist dann sehr
oft. In der Dune-Folge drüber geredet oder habe ich da mit wem anderen drüber geredet? Ich glaube, dass es für Leute, die so die großen Franchises, so Harry Potter, Star Wars, whatever, ja, wenn die nicht als Kind gesehen haben, dann kommst du nachher nicht mehr so rein, wie es wir vielleicht haben jetzt mit Star Wars.
Ja. Darüber haben wir in unserer ersten gemeinsamen Folge, nämlich über Star Wars.
Ach, da haben wir drüber geredet.
Da war nämlich die Thematik mit Star Wars The Clone Wars.
Voll.
Wo ich nämlich finde, die kann man recht gut vergleichen.
The Clone Wars und Avatar?
Von der Art her. Ich meine, ich finde, Avatar ist dann doch noch mal ein Stück kindlicher, weil du musst dir mal überlegen, und das ist eben auch eine Sache, die für mich Avatar zu einer Kinderserie gewisserweise macht, oder zumindest eine Serie ist mit der Zielgruppe Kinder. Sie verharmlost gewisse Sachen sehr stark, die halt eine Erwachsene, eine Serie für Erwachsene sich traut. Aber ich finde das in keinster Weise negativ, weil ich finde, das machen sie so elegant und so reizend, dass es einen wirklich eigenen Charme hat. Sie machen es dadurch schöner.
Ja, das, und ich finde, dass man oft in Avatar, ich sag mal, vielleicht ähnlich wie in, also ich sag gleich, warum ich es ähnlich finde, wie in Poor Things. Du siehst die Welt in Poor Things ja durch Bellas Augen.
Ja.
Und wir verstehen gewisse Dinge und gewisse Kontexte, Bella selber versteht die ja nicht.
Naja.
Und in Avatar erlebst du es ja auch, die Geschichte durch die Augen von Kindern.
Ja, ja, ja.
Deswegen macht das für mich ja auch durchaus Sinn, wenn dann eben Aang irgendwelche Dinge nicht versteht. Ist ja auch oft genug gerade in der ersten Staffel, dass Katara ihm irgendwas erklären muss, weil er einfach gewisse Zusammenhänge nicht checkt.
Ja, weil es ein 12-jähriger
Junge
ist. Und dann macht es auch halt auch Sinn, dass die halt ihren Optimismus haben und über sehr viele Sachen einfach scherzen.
Ja.
Obwohl gerade ein Krieg herrscht seit 100 Jahren. Und du musst einfach überlegen, in der Serie geht es um Genozide. In der Serie, und das sind sogar Folgen, die das genauso thematisieren. Es geht um Kriegsflüchtlinge. Also die Folge habe ich neulich gesehen in der zweiten Staffel. Die heißt der Schlangenpass, glaube ich. Wo es dann auch darum geht, quasi, wie man mit Hoffnung umgeht in schwierigen Zeiten. Ne? Genial. Also ich bin da gesessen und war baff, und das von einer Zeichentrickserie aus 2005 von Nickelodeon.
Ja.
Und,
von Nickelodeon, das ist für mich das Arge. Also was,
vor allem so überleg, was für andere Serien es von Nickelodeon gibt. Du hast Jimmy Neutron, SpongeBob, dann die ganzen Kiddie-Sitcoms wie Zoe 101. iCarly. Kann ich
gar nicht mehr.
Oder was?
iCarly war Nickelodeon?
Sicher. Dann,
echt?
Ja, dann Victorious.
Fand ich auch immer ganz cool. Ich weiß nicht, wie das passiert ist.
Aber da sticht ja Avatar gerade von der Geschichte her komplett raus. Und eben eine Sache ist, was ich meine mit Verharmlosen, wir sehen ja eigentlich in der Serie nur eine Person sterben. Und das ist Jet der Rebell.
Oje, der Arme.
Ich mochte den auch nicht, scheiß Partisane. auf jeden Fall, na, die Sache ist, ganz gut.
Ja, vielleicht, also, ich will jetzt nicht schlechteste Folge sagen, Folge, die mich mit Abstand am meisten triggert. Und zwar mit Nachdruck. Das ist die, ich meine, es ist, also, ja, muss sein, wo Chad das erste Mal vorkommt und Katara halt von 0 auf 100 einen harten Crush auf diesen Dude schiebt. Alter.
Wieso? Weil was die stört, dass das Mädel einen Crush auf den Dude hat?
Ich, der zahle so nicht.
Ja.
Der ist so weird. Ja, ich weiß nicht, ich fand den von Anfang an einfach komisch.
Ja, ich meine, sie ist ein 16-jähriges Mädel, nein, ich glaube 14 oder so, und er ist, weiß nicht, so ein...
Ja, fair, hat so ein bisschen den James Dean-Ding, ne? Mit seinem, nicht Zahnstocher, mit seinem
Fahren. Strohhalm.
Mit dem Fahren, der ihn da aus dem Mund hängt.
Und seiner Emo-Frisur.
Ich bin cool, ich bin toll, ne? Dann kann er den Fahren so... Ganz, okay. Ganz cooler Typ. Ich weiß nicht, warum mich der so triggert, aber den Typen da zeichne
ich. Ich mag den auch nicht, Alter. Er ist ein Partisan. Was ist er ist ein Terrorist. Er will ein Dorf auslöschen. Also.
Ja.
Aber ja, na, auf jeden Fall
das, den was kann man sagen, doch trotzdem gerne haben. Deep inside, he's cute.
Okay. Auf jeden Fall, das, was ich jetzt sagen wollte, ist, er stirbt ja eben in der zweiten Staffel. Aber die Serie erzählt dir das auf so eine elegante und charmante Weise, dass das so würdig irgendwie ist, und dass es dann sogar noch, finde ich, dramatischer ist, weil der liegt am Boden, also wurde getroffen, liegt am Boden, kann zwar noch sprechen, aber auch noch recht schwach, und einfach die ganze Inszenierung dieser Szene, und da haben wir wieder nonverbales Storytelling, also erklären mit Bildern und leichten Dialogen und mit Musik, was gerade passiert, und nicht jemand, der daneben steht und alles erklärt, spürst du, dass diese Figur jetzt stirbt, aber es wird dir nicht so direkt aufs Auge gedrückt, weißt, die liegt jetzt nicht da und du merkst, okay, die ist jetzt tot oder die verblutet oder was, sondern die liegt einfach da und sagt sogar noch, hey, alles cool, Leute, lass mich, also geht einfach, ich werde schon wieder klar.
Ja.
Und dann gehen sie und Toph, die spüren kann, wenn Leute lügen, sagt, er lügt. Er wird nicht mehr.
Ja, voll.
Und dann das ist das Letzte, was wir von ihm mitbekommen. Es gibt dann sogar in der dritten Staffel dann nochmal diese Parodie auf ihn mit, ist Chad gerade gestorben? Wo quasi die Recap von der ganzen Serie nochmal ist und dann quasi gesagt wird, ja, ist Chad gerade gestorben? Wir wissen es nicht genau. aber trotzdem, in der Kinderserie kannst du ja normalerweise sowas nicht unbedingt bringen. Also eine Kinderserie ab 6 Jahren, I guess. Und das dann so zu machen, finde ich, das ist so schön elegant gelöst. Ja. Und ich meine, einige machen das komplett billig und lassen den einfach verschwinden oder so. Oder zeigen das dann einfach nicht, cutten weg, was weiß ich was. Oder die Figur stirbt einfach nicht und ist dann plötzlich aus irgendeinem anderen Grund nicht mehr da. Ja. Sondern die lösen das
so. Der macht Urlaub.
Und ich finde, dadurch wirkt das dann noch rührender, weil du das wirklich jetzt selber überlegen kannst, also weil es wirklich in gewisser Weise offen ist, was mit dieser Person eigentlich passiert ist. Und ja, das ist ein Grund, warum ich sage, okay, ist zwar eine Kinderserie, aber das, was eine Kinderserie
vor allem sein soll. Es ist halt irgendwie auch die, ich sag mal, irgendwie menschlichere Reaktion. Mhm. So, du liegst ja nicht normal da, jetzt kämpfst du und dann liegst du da und dann bist du, oh, ich sterbe jetzt, das ist also schlimm. Also wenn du schon ein Krieger bist, dann bist du wahrscheinlich auch eher so, nee, alles gut, lass mal so, ja, nicht irgendwie, also wenn du so dich als, wenn du eine starke Persönlichkeit sein willst, und das will er ja eindeutig, dann wäre es komplett out of character, wenn der jetzt dann da auf einmal weinend am Boden liegen würde.
Ja, fix. Also vor allem, ich meine, ich vergleiche nicht immer gerne Serien, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben, aber vergleiche diese Serie mal mit Game of Thrones zum Beispiel, weil die Netflix-Adaption hat ja gesagt, sie wollen mehr wie Game of Thrones sein. Mhm. Deswegen kommt jetzt auch dieser Vergleich. Ich glaube dort...
Hättest du eine Staffel dazu sagen müssen. ja, was wolltest du sagen? Entschuldige.
Ja, wäre dieser Tod in Game of Thrones passiert, die wäre wahrscheinlich komplett räudig gestorben.
Ja.
Also auf eine vielleicht eher realistischere Weise, aber auf eine eigentlich schon entwürdigende Weise. Also da wäre Blut gespritzt, die hätte sich übergeben, wahrscheinlich noch angepisst dabei. wäre im Dreck gestorben,
ja.
Und du bist einfach nur da gesessen und hättest gedacht, ach du Heiliger.
Mhm.
Das hast du halt genau das hast du eben nicht, das macht es zu einer Kinderserie, aber dadurch wird es halt auch schön. Es wird halt zu einer schönen Geschichte, weil es ja, eben nicht voll, so grauslich voll. Ist, ganz einfach.
Nein, ich finde, ja. Avatar erzählt halt allgemein einfach eine sehr schöne Geschichte. Jetzt nicht, ich finde sie nicht irgendwie zu niedlich oder irgendwie, es ist halt, Avatar verbindet halt sehr viele Genre und verschiedene Elemente sehr gut. Ja. So, du hast halt ein bisschen dieses Coming-of-Age-Teenie-Zeug mit drinnen, du hast Action-Abenteuer mit drinnen.
Du hast die typische Heldenreise.
Voll.
Also, ja. Und vor allem funktionieren ja die Charaktere alle. Also du kannst dich mindestens mit einer Person irgendwie identifizieren.
Die sind so schön verschieden.
Ja.
Das, ich meine, vielleicht haben wir es in der Madame Web-Folge, also in der Superhelden-Folge irgendwie mal erwähnt. Es gibt ja, es gab es immer schon, es gab auch früher nicht gute Filme, surprise, surprise.
Mhm.
Aber mir fällt es in letzter Zeit immer mehr auf, die Charaktere sind einfach alle gleich.
Ja.
Gerade wenn man jetzt ins MCU schaut, so ein Doctor Strange ist irgendwie ein bisschen gleich wie ein Iron Man, Spider-Man ist ein bisschen gleich wie ein Iron Man, die sind alle so, da kommt mal ein Spruch, dann verhauen sie wieder wen, dann kommt wieder ein Spruch, dann landen sie in Heldenpose und dann
klingt alles
and then it repeats. Ja.
Es ist alles sehr schablonenhaft.
Und es sind und in Madame Web, also in aller Liebe, ich meine jetzt, dieser Film ist nicht gut, das haben wir jetzt glaube ich schon oft genug gesagt, aber die drei Mädels da, auf die Dakota Johnson aufpassen muss, die kannst du ja alle irgendwie auch nicht so ganz auseinanderhalten. Ja, die eine soll diesen Charakterzug haben angeblich, die andere soll diesen Charakterzug haben.
Ja.
Aber es ist halt so ein, ja, okay, da haben wir jetzt so Schema F haben wir den aufgesetzt und der anderen haben wir Schema A aufgesetzt und ungefähr so, aber spielt einfach alle gleich, das passt schon.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und das hast du halt in Avatar nicht, das sind die halt wirklich alle grundverschiedene Menschen. Ja. Jeder hat seine eigene Art, wie er ist, seine Stärken, seine Schwächen.
Jeder, und da komme ich noch kurz auf das Worldbuilding zu sprechen, nämlich jeder hat seine eigene Kultur.
Mm, also das ist auch mega cool.
Ich meine, darüber habe ich ja in der einen ersten Folge geredet, wo wir mal über Avatar kurz vorkam, also über die Filme und Serien unserer Jugend. Es gibt so viele Kulturen in dieser Serie, die auf Kulturen unserer Welt basieren. Also zum Beispiel Aang ist ja Luftbändiger, also kommt von den Luftnomaden, die ja sehr an die Mönche in Tibet erinnern.
Ja.
Und ist halt dementsprechend auch extremst passiv. Er ist ein extremst peacefuler, ein sehr friedlicher und ein Pazifist und versucht die Probleme mit quasi Ausweichen und Ducken zu lösen und mit Vernunft quasi, das ja sehr seiner Bändigungs- oder beziehungsweise seiner Kampfkunst entspricht, ja. Weil Luftbändigen zeichnet sich dadurch aus, dass man sehr passiv ist, sprich man greift nicht wirklich an, man versucht nicht Probleme mit dem Kopf durch die Wand zu lösen, sondern man weicht dem Problem aus.
Ja.
Wasserbändigen, Wasser ist das Element der of Change, also des Wandels. Wasserbändiger kämpfen, indem sie die Energie von ihrem Gegner gegen sie einwenden. Also ich bilde mir ein, die ganzen Bändigungsarten basieren ja auch auf echten Kampfkünsten.
Ja, voll.
Und ich glaube, das war eben eine Art von Tai Chi.
Okay.
Das muss ich mir nochmal raussuchen, weil das war Action ziemlich interessant. Und so ist ja dann Katara auch einigermaßen quasi, also denkt ja auch Katara, sie versucht die Situation immer so gut wie möglich anzupassen. Dann,
ja, voll.
Dann Zuko ist der absolute Hitzkopf und hat die extra Position und versucht das, was er, das Ziel, was er sich vornimmt, wirklich einzuhalten und jagt 3 Jahre lang mal den Avatar.
Ja, ja, Feuer ist halt so Leidenschaft.
Ja, das ist ein Element der Leidenschaft und so ist der Charakter auch aufgebaut oder die Charakter der Feuernation so aufgebaut.
Ja.
Und so kämpfen die auch. Die sind full auf Aggression und beziehungsweise Aggression auf offensiv, aber sehr wenig defensiv. Erde ist, ich gehe mit dem Kopf durch die Wand, ich bin total, ist stoisch das richtige Wort? Ich glaube nicht, ist sehr, sehr...
da fragst du mich zur falschen Uhrzeit.
Hohes Mara, wenn man sie braucht. sehr mit, ja, einfach... Die einfach stur. Es sind
Stuschel.
Und dann hast du genau Toph, die sagt, hey, ist mir komplett egal, wenn ich jetzt in einer fancy Stadt eine Wand einreiße. So, lass uns Regeln brechen.
Ja.
Und mir ist mein äußeres Erscheinungsbild komplett egal. Ich bin sowieso blind, also ich kann die anderen Menschen auch nicht sehen. Mir ist das wurscht. Und so siehst du einfach, dass die ganzen, erstens die Kulturen wunderbar überlegt sind und die ganzen, das Worldbuilding funktioniert und das siehst du in den Charakteren wieder und deswegen hängt das alles so gut zusammen.
Wer ist dein, einfach mal, weil ich es mir gerade gedacht habe, ich muss mir selber noch eine Antwort überlegen, wer ist dein Lieblingscharakter, beziehungsweise dein am wenigsten geliebter Charakter?
Ich versuch's mal mit meinem wenigsten geliebten Charakter.
Sag nicht Chat, der gehört mir.
Nein, ich glaube tatsächlich... würde ich sagen, ich glaube, vor allem als Antagonist Admiral Zhao, weil ich finde, er ist von allen Antagonisten, auch wenn wir jetzt über Korra, ich will jetzt nicht mit dem Korra-Fass auch aufmachen, aber wenn man...
Können wir am Schluss kurz über Korra ein paar Sätze verlieren?
Avatar und Korra haben jeweils unglaubliche Antagonisten, Korra sogar noch mehr. Und ich finde, der Schwächste ist tatsächlich Admiral Zhao, weil er einfach so... komplett klischeehaft, okay, ich bin jetzt böse, um böse zu sein.
Ja, Admiral Zhao würde, glaube ich, funktionieren, wenn Leute sterben dürften.
Ja,
also wenn,
ich finde, er funktioniert schon in dem, was er macht.
Er wird besser funktionieren.
Aber ja, das kann sein. Aber
weil zum Beispiel in dem Duell mit Zuko am Anfang, das gewinnt ja Zuko und killt ihn dann nicht, ne?
Ja.
Ja, voll so herum. Voll, das ist vielleicht ein bisschen das Problem. Er verliert halt quasi so das erste Duell, in dem wir ihn wirklich sehen.
Na, das ist, ganz ehrlich, das ist es für mich gar nicht unbedingt. Es ist für mich halt einfach, dass er wirklich, das ist für mich eine eher schablonhafte Figur.
Ja.
Die ist da, um böse zu sein. Aber darauf, ja. Lieblingsfigur, einige. Ich glaube, wie gesagt, ich habe schon so oft über ihn geredet, ist wahrscheinlich sehr hoch dabei, Zuko. Einfach wegen diesem Zwiespalt und dem Wandel, den er durchmacht. Ich finde ich auch einer der bestgeschriebensten Figuren in der Filmgeschichte. Ansonsten Iroh,
sein Onkel. Lass den doch mir.
Das ist,
muss ja auch noch was sagen.
Das ist die Mentorfigur schlechthin. Und ich glaube, eine Figur, die mir als Kind nie so wirklich wichtig war, sage ich mal, aber die mir immer mehr ans Herz gewachsen ist, je älter ich wurde, ist Sokka. Weil ich finde, nicht nur, weil er halt der extremst lustige Typ ist, sondern einfach, weil er, ich finde, er ist so die Figur, mit der sich sehr viele junge Männer halt identifizieren können. Also dafür, zumindest ich konnte mich ziemlich mit ihm identifizieren.
Sokka ist, der passt perfekt da rein, dass du hast den Avatar, dann hast du Katara, die ja auch jetzt nicht OP ist, aber die irrsinnig viel kann, irrsinnig gut wird auch und vor allem ja auch lernt, wirklich gut zu werden. Das ist ja allein auch schon wieder eine wunderschöne Charakterentwicklung. Ja. Und dann hast du Toph, die dir ihr eigenes Bändigungselement quasi Meister, erfindet. Ja. Und dann hast du Sokka, der hat einen Bumerang.
Ja, und ein cooles Schwert, das er verliert. Ich glaube, das ist der größte Verlust in der Seriengeschichte, dass er dieses verdammte Schwert
verliert. Das Schwert ist aber geil.
Ja, ich habe als Kind versucht, das nachzubauen.
Ist ein cooles Ding.
Und mir ist mein Herz zerbrochen als Schwert-Nerd, dass das ein verdammtes Weltraumschwert verliert. Ja. So tragisch. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, die Serie zeigt keine Tode, aber du weinst, weil er ein Schwert verliert. Weil er einen Teil seiner selbst verliert. Also, ja. Und das ist,
ja, voll. Ich finde es so cool, dass halt Sokka ja schon am Anfang, und auch das ist ja sehr schön dargestellt, ohne dass er es in die Kamera, in die Fiktive sagen muss, der leidet ja extrem darunter, dass er nichts kann.
Ja.
Also was heißt nichts kann? Der kann halt nicht bändigen.
Vor allem hat er die ganze Zeit diesen Drang, seinem Vater beweisen zu müssen, dass er absoluter Krieger ist oder dass er der Anführer ist, gerade der Anführer,
ja,
der eigentlich sich immer vornimmt zu sein nach dem Bild seines Vaters. Voll,
der wird viel und zu jung zum Anführer gemacht, ja, oder also gemacht, er muss dafür, diese Rolle, ja, übernehmen, ist viel zu jung dafür, ist dann umgeben von einer Gruppe von absolut overpowerten Menschen.
Dem Avatar höchstpersönlich.
Und, genau, und ist halt eigentlich immer nur so, er ist halt auch da und er ist irrsinnig viel Comic Relief, gerade in der ersten Staffel.
Ja.
Das, was man vielleicht als einzigen Kritikpunkt sagen könnte, wenn man es denn wollte. Also es ist halt immer noch eine Kinderserie. Also ja, gerade die erste Staffel ist wirklich eine Kinderserie.
Aber bis zum Ende hin. Aber halt trotzdem immer noch, finde ich, die Folgen, die oder sehr viele Folgen, die mir tatsächlich am besten gefallen. Also die Macht des Feuers, also auf Englisch die Deserter, die Serie, die Folge mit John. Dann allein das Staffelfinale am Nordpol, der blaue Geist, der Sturm. Also ich finde, die hat mit was gewisse Serien, gewisse Folgen angeht, ist die, finde ich, ganz oben dabei.
Die hat schon mega coole Folgen. Ich finde, zumindest vom Gefühl her, es ist in der ersten Staffel gerade Sokka halt sehr tollpatschig auch, was ja auch wieder passt zu seinem Charakter. Das gerade, ich denke jetzt an, wie heißt deine Freundin?
Suki.
Oder der Mondgeist, ja.
Prinzessin Yue.
Yue, ja. Yue, genau. Also, die Yue, was wollte ich jetzt sagen?
Ja, weiß nicht. Ja, ich erst nicht. Paul Patrick hingegen.
Genau, voll. Da gibt es ja die eine Szene, wo sie auf der Brücke stehen, er und Yue. und wo er dann irgendwie ihr jetzt nicht was beweisen will, aber halt wie immer so auf cool und Ding, und dann fällt er halt so ganz so comichaft mit den rotierenden Armen oder so ins Wasser irgendwie.
Also Szene sie fährt ein Boot am Fluss entlang und er geht ihr nach.
Ah, und stimmt. Er macht den Roadrunner und läuft einfach weiter, ne? Und flatsch.
Und er fällt dann ins Wasser, weil die Straße, also quasi der Fluss halt auf.
Ja, voll. Ist das nicht Roadrunner, wo sie immer über die Klippe laufen oder so? Ach, was weiß ich. Oder war das Tom und Jerry? Ich weiß es doch nicht. Egal.
Aber ja, was sind deine Lieblingsfiguren? Also du solltest, oder wolltest du noch?
Ja, ich wollte da noch was dazu sagen. Ich finde, ist halt sehr überzeichnete Tollpatschigkeit, die dich dann halt ein bisschen rausreißt aus einem Film. Das ist ja mein Problem am Marvel-Humor, so dass dieser Humor lässt dich einfach nicht in den Film reinkommen. Und da finde ich, mehr hat man dann immer kurz diesen, stimmt, ist an Kinder adressiert. So, da fällt es dir halt auf, weil ich finde, sonst merkst du es der Serie ja nicht an. Die ist in den Momenten, wo sie ernst sein will, ist die ernst. Und dann habe ich zumindest das Gefühl, die Witze auch anders geschrieben. Du hast diese ganz klar Kindermomente, gerade die Introduction von Aang mit, ich will jetzt Pinguin reiten gehen und ich roll da auf meinem Bällchen herum und lauter so die Sachen, wo dann ja auch viel mehr diese Comic-Elemente hervortreten mit
die Animationen.
Genau, wo dann halt irgendwie um den Kopf herum irgendwelche Symboliken schwirren oder so.
Erinnere dich einfach an die Szene, wo Sokka den Kaktussaft trinkt. Also.
Ja, wobei, also die fühle ich, also die ist so geil, die Folge. Das aber, ist, ja, auf den Humor stehe ich wieder.
Aber Sokka ist halt, finde ich, das so die coole Figur, weil er wird dann irgendwann zum Anführer. In der entscheidenden Schlacht steht er dann wirklich am Feld, wortwörtlich an der Spitze der Armee und führt die an, am Rücken von Appa, also mit gezogenem Schwert. Also gerade, dass er nicht auf einem weißen Pferd sitzt. ich finde es so cool, dass er auf Upper dann reitet. Quasi. Ja. Es passt einfach so.
Ja, vor allem, weil er es ja am Anfang nicht gebacken bekommt. Ja. In der ersten Staffel kriegt das.
Aber er ist so der.
Kriegt er keinen Hohen, jetzt fast gesagt. Kriegt der Upper ja nicht gestartet.
Aber ja, ja. Aber was sind deine Lieblingsfiguren?
Schwierig. Also Onkel Iroh, ganz klar, ganz weit oben, einfach ein geiler Typ.
Oh, ja.
Mit seinem Jasmin-Tee.
Ja.
Ich glaube tatsächlich Katara.
Echt?
Ja,
ich glaube, da machst du dich bei Fi und Sebi. Liebe Grüße an euch beiden. Ich hoffe, ich weiß, ihr hört euch diese Folge an. Da machst du dich bei denen nicht beliebt, weil die hassen Katara.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Frag sie selber, aber ich glaube, es geht darum, dass Katara sehr oft einfach so die bisschen die erstens die Glucke ist und zweitens die sehr die Moralapostel ist und sehr viel jammert. Aber die Sache ist, ich finde, es passt gerade eben zu ihrem Charakter, dass sie halt, und das wird eben auch in der Serie, und da kommen wir sind gerade so gut in Überleitungen bringen, weil da kommen wir zu meiner eher, ich hasse Folge, aber am wenigsten geliebtesten Folge, nämlich die Folge, wo in der dritten Staffel, wo Toph und die Gang dieses Feuerbändiger-Dorf quasi da abzocken, also wo sie diese Spiele machen. Und
ja, dadurch, die gibt's auch noch. Ja,
dadurch, stimmt. Dass er Toph mit ihren Füßen, also die Vibration spürt und dadurch sieht, gewinnen die halt die ganzen Straßen-Gambling-Sache und werden dadurch reich.
Ja, stimmt, wo Katara dann so hart angepisst ist.
Genau, und da ist halt die super brave Spielverderberin eben und eben die Glucke der Gruppe. Und selbst in so einer Folge, wo ich sage, okay, für mich war das die Filler-Episode, für mich war das eine Filler-Episode in gewisser Weise, oder die, wo ich gesagt habe, okay, die überspringe ich jetzt, nachdem ich die Serie zum 100. Mal durchgeschaut habe. Aber trotzdem finde ich, dass das Kronjuwel dieser Folge ist der Dialog, den Sokka mit Toph dann hat über Katara, wo die beiden dann darüber reden, quasi, Katara ist zwar Uri Glucke, aber das bedeutet ihm extremst viel, weil wie sie ihre Mutter verloren hat, ist quasi Katara hat die so viel Verantwortung übernommen und so viel sich um alle gekümmert, dass er das Gefühl gehabt hat, das ist jetzt quasi wie für seine neue
Mutter. Das ist ja auch das, es ist ja vollkommen klar, also nicht klar, es ist ja vollkommen logisch, wenn man die Serie dann vielleicht mal nicht mit 6, 7, 8 Jahren, sondern als Erwachsener oder als älterer Teenager mal schaut, ist ja auch vollkommen klar, warum sie so ist.
Ja.
Das macht ja voll Sinn.
Ja.
Und man sieht dann ja auch, ist das die Folge oder nicht? Es gibt ja auch eine Folge, wo sie dann so auf Krampf probiert, jetzt irgendwie locker zu sein, meine ich, was dann ja irgendwie gar nicht funktioniert. Oder ist eine Szene, ich weiß es jetzt nicht.
Ich glaube, das ist sogar genau das, wo sie dann sagt, also zu Toph geht und sagt, hey, ja, weißt du, ich bin eigentlich cool, wir können
jetzt... Da werden sie dann ja gefasst, meine ich, oder nicht?
Ja, das ist die Folge.
Ja, voll, stimmt, genau, das ist die, ja.
Sie werden nicht wegen ihr unbedingt gefasst, sondern weil halt der Kopfgeldjäger sie findet. In gewisser Weise.
Voll.
Also es ist schon in gewisser Weise auch ihre Schuld, weil das Gambling, was die halt probieren, geht halt nicht auf. Aber sie werden halt trotzdem gefasst wegen einem Kopfgeldjäger, weil sie erkannt wurden.
Voll, ne?
Aber ja. Also Katara ist deine...
Ich finde, dass sie fast... Sie leitet ja durch die Serie.
Wie meinst du?
Finde ich... Ich finde...
Weil sie das Intro spricht...
Ja, das auch.
Ja.
Nein, aber ich finde gerade am Anfang, wenn ich denke jetzt an die Szene, wo sie in den Lufttempel kommen.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Und Anya jetzt glaubt, er kommt quasi nach Hause zurück und da sind jetzt alle und es ist alles super und alles toll und wir können jetzt wieder Luftbisons reiten und was weiß ich nicht. Ja? Mhm. Und dann hast du halt Katara viel mehr als Sokka ja noch zu dem Zeitpunkt, weil der halt einfach noch am Anfang seiner Entwicklung steht, die halt weiß, dass das nicht so laufen wird und halt aber in diesem behütenden und in dieser schützenden Art, in der sie halt ist, okay, wie können wir das jetzt vielleicht verstecken? Aber wir müssen es ihm doch irgendwie mitteilen. Ich finde, Katara ist halt so die Erwachsene der Truppe.
Ja, das bringt mich, finde ich, zu einer noch heftigeren Szene, die sogar recht ähnlich ist. Sie ist das Herzstück der Gruppe und sie ist die Mutter der Gruppe und hält die alle zusammen. Und das meine ich mit anpassungsfähig, weil ich finde, eine der tragischsten Folgen ist, wo sie in der Wüste sind. Also ich glaube, die Folge heißt sogar In der Wüste, wo die Bibliothek versinkt und sie Upper verlieren, also Upper entführt wird und Ahn komplett
Ja, der eskaliert ja hart rein.
Also gerade mal, dass er nicht sagt, er macht einen auf Anakin Skywalker und bringt die ganzen Sandleute um. Es ist ein Sandbändiger. Also siehst du die Parallele.
Ja, ja. Es wäre nachvollziehbar gewesen.
Und das ist auch die Szene, wo Aang tatsächlich tötet. Er bringt nicht... Muss niesen?
Nee, alles gut.
Achso, okay. Er bringt nämlich tatsächlich diese eine fliegende Wespe um. Also da kommen ja dann irgendwie so fliegende Geierwespen.
Ja,
und
ja, ja.
Eine schnappt sich dann Momo und er ist so, ich werde nicht noch einmal...
Stimmt, die liegt am Rücken dann, ja.
Und er sagt dann so, hey, ich werde nicht noch mal heute einen Freund verlieren. Jagt er hinterher, befreit Momo sogar, sieht, dass er in Sicherheit ist, fetzt irgend so einen Luftstrahl auf die und du siehst im Hintergrund, wie die sich aufteilt, die wurde zerrissen und am Boden fällt, die zwei Stücke.
Liegt sie nicht einfach am Rücken am Boden?
Nein, man sieht, wie die runterfällt und das ist echt heftig. Aber auf jeden Fall, irgendwann kommen ja dann die Sandbändiger und Aan erfährt, die haben Appa geknebelt, gefesselt und verkauft. Ja. Und er kommt in Avatar-Zustand und ist kurz davor wirklich Oppenheimers Bombe zu werden.
Nee.
Und alles in, ich meine, Sokka ist high, Toph ist Debris drauf und Appa ist wie gesagt nicht da. Und Katara ist dann die alles zusammenhält und du siehst, wie viel die durchgemacht haben. Die sind gerade wirklich kurz davor gewesen zu sterben, am wirklich Tiefpunkt ihrer Reise gefühlt. Und das, was sie macht, ist, sie greift nach seiner Hand und umarmt ihn und beruhigt sich und dann anfängt zu weinen. So aus diesem Hass, den er hat, entwickelt sich dann Trauer.
Ja.
Und dann Erfolge darauf, eben die wir schon angesprochen haben, über Hoffnung in Bezug auf Flüchtlingen, also Kriegsflüchtlingen, entwickelt sich dann auch gewisse Art von Verleugnung. Beziehungsweise diese Art, okay, ich versuche jetzt mal Gefühle komplett zu unterdrücken. Also du siehst richtig, wie Katara ohne irgendeinen Dialog zu sagen, das Ende, ich glaube, das ist das beste Ende, Folgenende dieser ganzen Serie. Aan schwebt da, bläst gerade beinahe alles weg, ist komplett im Rage-Modus. Mhm. Katara nimmt seine Hand, zieht ihn runter und umarmt ihn.
Ja.
Siehst das Bindeglied dieser
Gruppe. Ja, das meinte ich mit, sie führt quasi durch die Serie.
Sie ist auch in Wirklichkeit der Grund, warum die Serie losgeht, wenn du überlegst.
Weil es
beginnt
voll.
Ja damit, dass sie zum Nordpol wollen.
Voll, es dreht sich ja irrsinnig viel in der Serie eigentlich um sie.
Stimmt, ja.
Und ohne ihr würde in der Serie mal gar nichts passieren. Ja. Dann würden, also Aang und Sokka würden irgendwo entweder spielend oder wie auch immer verloren gehen.
Ja, aber da haben wir das perfekte Beispiel. Das sind halt so die beiden Boys. Ich liebe auch die Szenen, wenn die alleine sind.
Gell? Ja, ja, wie gesagt, Burschengarderobe.
Ja, also, und das sind halt die Dumpfbacken, die halt nichts geballt, die nichts hinbekommen, aber...
Nein, ich finde, also vielleicht ist auch einfach, ich meine, ich war ja auch immer sehr ruhig und beobachtend und eher so, ja, weiß ich nicht, das jetzt nicht, ist nicht so intelligent, müssen wir das machen? So, also vielleicht fühle ich mich eher mit der Rolle der Katara verbunden, aber ich weiß nicht, ich finde, sie macht auch für mich irgendwie so die interessantesten Entwicklungen irgendwie durch, weil obwohl sie ja am weitesten ist eigentlich in der Serie, sie hat das meiste schon für sich, also ja, sie hat das meiste für sich selber irgendwie schon so eingeordnet, so sie, wo Sokka ja voll struggelt mit dem, was ist jetzt seine Position in diesem Krieg eigentlich, da bei sowas ist irgendwie Katara viel gefestigter irgendwie mit, wie soll sie denken, was soll sie denken, und dann hast du halt trotzdem ihre, sie verkommt halt nicht zu einem, sie ist halt dafür da, um durch die Serie zu führen. Das macht sie zwar, finde ich, aber sie hat halt trotzdem genug eigene Entwicklungen und ich finde irrsinnig viele eigene Entwicklungen. Also ob es jetzt in der ersten Staffel ist, dass Aang auf einmal daherkommt und nach 2 Sekunden besser bändigen kann als sie und sie damit irgendwie klarkommen muss.
Ja. Wie gesagt, wir haben ja schon mal von der Folge jetzt eben geredet, wo sie den Mörder ihrer Mutter
sucht. Die Folge finde ich auch heavy.
Und das finde ich die beste Folge mit ihr, also die wichtigste Folge mit ihr, weil einfach sie ist in gewisser Weise ein Mensch, der sehr oft gut-böse denkt. Sprich, zum Beispiel, sie hat ja dann eben Zuko ja absolut gehasst und ihn komplett niedergemacht, weil er halt sie verraten hat alle. Und in dem Moment muss sie halt lernen, auch zu vergeben. Und das ist halt der Mörder ihrer Mutter gewesen. Und das du siehst, und das finde ich einfach so genial dargestellt, einfach so genial inszeniert, dieser Mörder die ganze Zeit als Monster gestellt, die ganze Zeit, gerade mal, dass das kein SS-Offizier ist, gell? Und dann finden die Figuren den am Ende der Folge und du hast eine Kurzsequenz, ich weiß nicht, so ein, zwei Minuten, vielleicht drei, wo man, Yon Ra heißt die Figur, man seinen Alltag aus seiner Perspektive sieht. Du hast wirklich einen kurzen Ausschnitt nur aus seiner Sicht. Die anderen sind gar nicht da. Du weißt noch nicht mal, dass sie den schon gefunden haben. Also du weißt nicht, dass sie schon bei ihm sind. Du siehst nur, dass, wo der lebt. Der wohnt bei seiner Mutter, ist ein Strebergärtner, ist ein alter Mann, lebt in einem fahren verlassenen Dorf und scheint echt nicht so glücklich mit seinem Leben zu sein. Sein Leben ist fad.
Ja.
Das ist so der alte, gebrochene Mann. Und dann hat Katara die Möglichkeit, den einfach kaltblütig umzubringen, während er im Schlamm liegt und weint.
Ja.
Also, und das ist, also ich finde, das ist so genial geschrieben. Wie gesagt, Kinderserie. Aber die schafft dir das zu erzählen. Aber wie gesagt, ich würde dann schon recht lange langsam zum Ende kommen, weil wir sind schon bei 55 Minuten. Ne?
Ja, aber normale Folgenlänge hier.
Ja, aber eher. Also, ich dachte, heute wird irgendwie 30 Minuten werden.
Ja, das haben wir in den letzten zwei Folgen auch schon gesagt.
Ja, aber da hatten wir tatsächlich ein größeres Skript. Heute war ziemlich frei.
Ich habe nichts. Also da steht ein leeres Glas neben mir. The glass is empty.
Ja, mein Skript ist schon seit Ewigkeiten voll fertig erzählt. Bei mir hört das Skript auf bei Zuko mit seinen zwei Schwertern.
Ja, da war das schon länger her.
Ja, aber Entschuldige, ja.
Nein, also wie gesagt, wir waren bei Katara noch, ne? Ja. Weiß nicht, ich finde einfach alle Charaktere irrsinnig gut geschrieben. Ja. Vielleicht der vielleicht wirklich fadeste Charakter. Ist jetzt nur so eine Idee, ich schmeiß mal in den Raum, korrigiere mich in bitte einer Sekunde sofort. Der fadeste Charakter ist vielleicht tatsächlich Onkel Iroh.
Wie kommst du darauf?
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Der hat keine Entwicklung.
Ja, weil er schon seine Entwicklung fertig hat.
Das ist richtig. Ja. Er ist halt so, der ist so die alte Mentorrolle. Deswegen meine ich vom Vater her nicht, ist nicht ein schlechter Charakter. Ja. Ich finde, das Faszinierende für mich an Avatar ist, wie viel Entwicklung wirklich jeder einzelne Charakter durchmacht.
Ja.
Gut. Und da Onkel Iroh hat halt keine. Dafür ist er für gefühlt jede andere. Jede andere Entwicklung, für die nicht Katara verantwortlich ist, ist Onkel Iroh verantwortlich.
Ich muss sagen, die Figur, wo ich es ein bisschen schade finde, dass die aber dafür kann die Serie halt relativ wenig, dass die recht wenig vorkam, war Suki. Also Suki hätte ich halt gerne noch mehr von ihr erzählt, ich finde von der Gruppe, weil die wird ja erst wirklich am Ende der dritten Staffel wirklich zum Teil der Gruppe. Davor ist sie so die Figur, die immer wieder vorkommt. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von der gesehen, weil die ist, finde ich, wie gesagt, von dieser Gruppe eigentlich am wenigsten beleuchtet. Also die ist zwar die Kriegerin, aber ansonsten war es das. Ich meine, sie ist super, ich liebe sie.
Sie passt ja irrsinnig gut so ein bisschen als Gegenpol. Ach, auch das wieder so egal, ich sag's mal, vielleicht fällt es mir nachher ein. Sie ist ja genau sie ist das, was Sokka gern wäre.
In a way, aber Sokka ist dann doch, würde ich nicht sagen, ich meine vielleicht von der Kampfkunst her ja, aber Sokka, er ist der Krieger, er ist der Stratege und Taktiker.
Ja, voll, also du hast ja in der ersten Staffel die Szene, wo er ins Dojo da reinplatzt quasi und dann halt der junge Hitzkopf hier ist, er kann das ja sicher besser.
Als dumme Mädels, gell?
Richtig, genau. Und dann von denen ja hart dann aufs Maul bekommt.
Ja.
Und sie ist halt so dieses... Er hat diesen, egal wie gut er ist, oder so wirkt es ja am Anfang, so er will immer mehr, er muss immer besser, er muss mit Abstand der Beste sein und er darf nicht unterlegen sein und wie auch immer, woher dieser Komplex kommt, ja auch vollkommen logisch im Zuge der Serie, ne? Mhm. So genauso wie halt Katara die Mutter sein hat müssen, hat er halt der starke Anführer sein müssen.
Mhm.
Aber wo sie halt so die gute Kämpferin ist, die aber so voll gefestigt ist. Die weiß, was sie kann, die weiß auch vielleicht, was sie nicht kann, aber so welche Szene ist es wieder, wo sie Appa dann ja finden?
Ja,
da kämpfen sie dann doch gegen die Azula. Genau, gegen Azula. Und da kriegen sie dann ja aufs Maul.
Ja, aber das siehst du nämlich auch nicht. Du siehst, wie sie gegeneinander kämpfen.
Es wird suggestiert, dass sie aufs Maul bekommen, meine ich. Also sie werden ja im ersten Moment mal ziemlich überrannt und müssen ja einfach nur den Fluchtweg für Appa
absagen. Ja, in a way, ja.
Und ich finde, da ist ja auch so, also zumindest habe ich die Szene jetzt so in Erinnerung, es wirkt die ganze Zeit so, als sie würden wissen, als könnten sie diesen Kampf nicht gewinnen. Also sie müssen halt den Fluchtweg ebnen und dann wird sich da halt gesacrificed. Also so habe ich die Serie immer interpretiert, die Szene immer interpretiert.
Ich habe jetzt nicht so drüber jetzt nachgedacht, aber...
Und auch da ja, so, die weiß halt ganz genau, okay, das gewinnen wir hier jetzt nicht, aber das so, wir müssen da jetzt rein und let's go, wo halt ein Sokka ja irgendwie das genaue Gegenteil, der muss das dann gewinnen. Zumindest am Anfang der Serie ist er ja so. Er entwickelt sich dann ja weg von dem.
Aber jetzt denk mal an die Serie von der Schwarzen Sonne bei der Invasion, dann ist es er in gewisser Weise, der dann sagt, okay, let's cut our losses, hau mal ab. Wohl, dann ist er nicht, eben nicht. Stimmt, er ist der sagt, hey, bleiben wir, wir versuchen es weiter.
Meine ich eben auch, weil er ja eben, deswegen meine ich, sie ist ja genau das Gegenstück zu ihm irgendwo. Aber deswegen, auf dein Ding so, das hätte auch gut funktionieren können, wenn man die beiden zusammen ein bisschen mehr irgendwie noch gehabt hätte.
Beziehungsweise, man muss ja nicht zusammen mehr zeigen, es hätte einfach mehr gereicht, wenn Mansuki mehr gezeigt hat oder mehr von ihr erzählt.
Voll.
Aber wie gesagt, das ist...
Es wäre halt spannend, so wie Katara und Zuko, quasi so die Gegenpole halt sind, dass du halt Sokka und Suki auch hast, so ein bisschen als diese Kombos da quasi, die so unterschiedlich sind.
Na, dann würde ich sagen, brechen wir hier mal ab, beziehungsweise kommen zu einem Ende. Am Montag geht es dann eben für euch weiter mit Avatar, die Netflix-Adaption, und da werden wir halt darüber reden.
Und vielleicht ein bisschen Korra. Ich möchte Korra noch ein bisschen einstreuen.
Können wir machen, ja. Wie gesagt, kommt drauf an, wie viel wir über die Netflix-Version sagen können. Ich habe die Folge gesehen, du nicht. Die Serie gesehen.
Ja, ich habe eine Folge gesehen.
Okay, es war
im Zuge dieser Folge war der eine oder andere Spoiler meinerseits verteilt, wie der Grundton der nächsten Folge werden konnte.
Kann sein, ja. Auf jeden Fall. freut euch auf die Folge. Hört sie euch an, falls ihr wissen wollt, wie gut oder wie schlecht diese Serie ist. Und wie sie vor allem im Vergleich zur
Originalserie ist. Ja.
Und ja, hört auf jeden Fall rein.
Bis dahin. Ein schönes Wochenende.
Und, bevor ich es vergesse, wir sind jetzt schon eine geraume Zeit auf YouTube. Das heißt, ich kann endlich die wunderbaren Worte sagen. Abonniert unseren Kanal. Däumchen hoch. Däumchen wie ein Träumchen.
Like das Ding.
Schreibt Kommentare. Und ja, das wollte ich schon immer mal sagen.
Life goal completed. Oh, schönes Wochenende.
Ciao.
Ciao.